D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Ganz gleich, wie wir das definieren wollen. China plant Städte mit 200 Millionen Einwohnern. Vielleicht wird das am Ende wirklich eine einzige Stadt sein oder aber eine Region wie das Ruhrgebiet. Jedoch mit viel, viel mehr Menschen. Immer mehr, immer größer, immer gigantischer. Kein Ende in Sicht. Wolkenkratzer, Menschengetümmel, Blechlawinen und eine Luft, die sich kaum noch atmen lässt. China heute und in Zukunft. Der Hörsaal.
Also das Antlitz Chinas hat sich in den letzten 30 Jahren rapide gewandelt, dramatisch gewandelt. In ganz Shanghai gab es im Jahre 1984 ein achtstöckiges Gebäude. Und mittlerweile hat die Stadt schon doppelt so viele Wolkenkratzer wie New York City. Es ist an bestimmten Tagen nur erlaubt, mit Nummernschildern mit geraden Zahlen zu fahren, an anderen Tagen mit ungeraden Kennziffern zu fahren. Shanghai haben wir Zahlen also im Jahre 1990 von 7 Millionen und diese Größe ist auf 23 Millionen angewachsen. Es gibt auch eine deutsche Stadt in Anting in der Nähe von Shanghai und auch weitere Anklänge an europäische Strukturen.
Bevor wir uns mit der Situation in China näher beschäftigen, schauen wir erst einmal darauf, wie eine solche Stadt heutzutage überhaupt entsteht. Beobachten lässt sich das zurzeit ganz gut in Palästina. Im Westjordanland wird schon seit Jahren eine Metropole mit Geld aus dem Emirat Katar gebaut. Natürlich gibt es gerade dort Besonderheiten, denn die noch Geisterstadt steht unter israelischer Militärbesatzung. Florian Elsemüller beobachtet schon seit Jahren das Wachsen und Gedeihen einer Stadt aus dem Nichts für die palästinensische Mittelschicht.
Seit 5 Jahren bauen sie schon. Als ich im Sommer das letzte Mal hier war, lebte noch niemand in Rawabi. Damals hat mich Jack Nasser mitgenommen. Er zeigte mir, wie sie Rawabi aus dem Fels schneiden. Du musst vorsichtig sein, sagt mir Jack. Das hier ist der größte Steinbruch des Westjordanlands.
Ja, the largest stone cutting factory in all Palestine.
Mit gewaltigen Sägen zertrennen Arbeiter die Felsblöcke, die sie aus den Hügeln des Westjordanlands gebrochen haben. Jeder Stein, den sie dort oben in der Stadt verbauen, nur wenige hundert Meter den Hang aufwärts, wird hier unten geschnitten und behauen.
Now we'll go there to the city.
Wir fahren über staubige Wege den Hügel hinauf. Dort oben stehen die Baukräne, die die neunstöckigen Apartmentgebäude in die Höhe ziehen. Hunderte Bauarbeiter fahren Bagger und Planierraupen, asphaltieren Straßen, verlegen Steine. In der Mitte der geplanten Stadt, im Commercial Center, steht Mustafa auf einem Gerüst. Mit einem Hammer schlägt er Nägel in Holzbalken. Wie viele andere palästinensische Arbeiter hatte er bis vor 3 Jahren auf seiner Suche nach Arbeit jüdische Siedlungen gebaut. Jetzt baut er eine palästinensische Stadt.
Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl wie über den Wolken. Ich arbeite in meinem eigenen Land. Gott sei Dank arbeite ich jetzt hier. Gott sei Dank.
4000 Menschen haben hier Arbeit gefunden. Sie arbeiten für eine Firma, die den Geldgebern aus Katar und dem palästinensischen Firmenimperium von Bashar Masri gehört, der treibenden Kraft hinter Rawabi. Hier in der Stadtmitte gibt es noch viel zu tun. Geschäfte, Cafés, Restaurants, Wohngebäude und Büros, ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, ein 4D-Kino und ein 5-Sterne-Hotel. Eigentlich sollten die ersten Geschäfte schon im Sommer öffnen, doch man ist ein gutes Jahr hinter dem Plan. Arkadengänge werden gebaut und Pfeiler mit orientalischen Bögen. Und alle Gebäude werden mit hellen, behauenen Steinen verkleidet. Unten wie die Altstadt von Jerusalem, oben wie New York. Über den Steinbögen geht es 6 Stockwerke in die Höhe. In Rawabi treffen orientalische und westliche Architekturvorbilder aufeinander. In den Ladenzeilen sollen Geschäfte einziehen, die auch italienische Mode verkaufen. Und sie werden Marken anbieten, die Menschen im Westjordanland bisher kaum kaufen konnten. Adidas, Nike, Hugo Boss, alles original und nicht nachgemacht. Um so einkaufen zu gehen, mussten Palästinenser bisher ihr Land verlassen. Rawabi will das Lebensgefühl der palästinensischen Mittelschicht bedienen. Die künftigen Bewohner sind gut ausgebildet, viele haben im Ausland studiert, hart gearbeitet. Jetzt wollen sie ihr Geld in Palästina ausgeben. Kadri gehört jetzt zu dieser Mittelschicht, seitdem er hier einen Job gefunden hat. Er ist Social-Media-Experte, twittert für Rawabi und lädt neue Posts bei Facebook hoch. Fair bezahlt. Den Rest leiht er sich von der Bank und dann sei doch alles einfach.
If we can go to bank and get some loans,
Kredite von Banken sind im Westjordanland vergleichsweise neu. In der Nähe der Baustelle haben sich bereits 4 Banken niedergelassen, die ihre Kredite den Käufern in Rawabi anbieten. Rawabi, das wird zwischen den pompösen Säulen auf dieser Bühne klar, will mehr sein als nur eine neue, moderne Stadt. Hier wollen Bashar Masri und die Kataris das Zentrum Palästinas bauen. Und das macht sie ja alle stolz. Sauber, neu, gut geplant, so wie Rawabi soll in Zukunft auch ein palästinensischer Staat aussehen, sagt Jack. Wir sind auf dem Weg zu den Büros am Rande der Baustelle. In einem Container ohne Klimaanlage sitzt Bashar Masri. Bashar Masri ist ein Geschäftsmann mit Charisma. In Nablus geboren, in den USA ausgebildet, dort hat er sein breites Lächeln gelernt. Das Geld für Rawabi hat er an einem einzigen Tag eingesammelt, bei den Investoren in Katar. Die Summe verrät er nicht, geschätzt 1 Milliarde Dollar.
I think for the first time in our history, the Palestinians feel that we are doing something wow, a bang, a big project. We are now building a city, we are capable of building a state.
Er sagt, wenn die Palästinenser es schaffen, diese Stadt zu bauen, können sie beweisen, dass sie einen eigenen Staat verdient haben. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Die israelische Armee entscheidet im von ihr besetzten Westjordanland, ob Masri eine breitere Straße nach Rawabi bauen darf und ob er die Stadt ans israelische Wassernetz anschließen kann.
I am confident that Rawabi will be a success.
Ich bin überzeugt, dass Rawabi ein Erfolg wird. Die große Frage ist, wird es ein Erfolg in 1 Jahr oder in 10 Jahren? Wenn Rawabi in 1 Jahr erfolgreich ist, dann werden wir Rawabi 2, 3, 4 und 5 in den nächsten 5 Jahren sehen. Rawabi ist nur der Anfang. Der Anfang einer Kettenreaktion, die die ganze Wirtschaft beflügeln wird.
Florian Elsemüller über den aktuellen Stand eines Städtebaus im März 2016 in Palästina, Rawabi. Es sind ja nur 40.000 Einwohner, die dort leben sollen. Da sieht es in China schon ganz anders aus. Ohne Stadt gibt es dort gar kein Leben, so hat es den Anschein, wenn man Dominik Sachsenmeier hört. Er ist Professor für modernes China an der Jakobs-Universität Bremen. Und er erzählt uns von einer wahren Explosion chinesischer Städte. In den vergangenen 3 Jahrzehnten ist dort gebuddelt und hochgezogen worden, was das Zeug hält. Der Fachmann spricht von einer Urbanisierungswelle, wie sie die Erde noch nie gesehen hat. Sachsenmeier hat am 22. September 2015 an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gesprochen. Sein Thema: Städte in China, Vergangenheit und Zukunft.
Ich werde mich im Wesentlichen fokussieren auf die soziopolitische Rolle der Städte in China in den letzten vergangenen 30 Jahren. Wir werden auch einige historische Rückblicke in frühere Zeiträume unternehmen und werde dann darüber sprechen, also mit welchen politischen und gesellschaftlichen Visionen und Ambitionen werden Städte belegt. Und sind auch diese Ambitionen und Visionen krisenfest? Man ja auch einige Indizien hat, dass sich das wirtschaftliche Wachstum China, das also China in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten genießen konnte, sich deutlich verlangsamt, abschwächt. Und das könnte auch weitere politische Folgen haben, die sich auf Städte verdichten. Also das ist ungefähr der Rahmen des Vortrags. Also das Antlitz Chinas hat sich in den letzten 30 Jahren rapide gewandelt, dramatisch gewandelt. Oder sogar nicht nur in den letzten 30 Jahren, vielleicht nur in den letzten 25 Jahren alleine. Das ist nicht flächendeckend, aber vor allem die Städte. Es gibt also etwa 600 chinesische Städte und von denen könnte man sagen, sind etwa die Hälfte architektonisch von Grund auf neu gestaltet. Also hier ist ein Beispiel, ein Distrikt in Shanghai im Jahre 1990 und im Jahre 2010. Man sieht also hier den beschriebenen Wandel. In ganz Shanghai gab es im Jahre 1984 ein 8-stöckiges Gebäude. Und mittlerweile hat die Stadt schon doppelt so viele Wolkenkratzer wie New York City. Das heißt also, Wolkenkratzer definiert als Gebäude über 30 Stockwerke. Gerade in diesen sehr aktiven Jahren zwischen 1990 und 2010 wurde im Durchschnitt jeden Tag ein über 30 Stockwerke hohes Gebäude fertiggestellt, sodass also hier eben entsprechend die Infrastruktur sich wandelte. Man mag das für ein Extrembeispiel halten, weil das eben sich hier um den Shanghaier Finanzdistrikt handelt, aber Shanghai an sich hat sich deutlich vergrößert und also andere Stadtteile haben sich ähnlich gewandelt. Kann man sich ja vorstellen, also wenn man diese Bilder sieht, dass eben diese Städte nicht nur sich architektonisch gewandelt haben, sondern dass ein massiver gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer Wandel dort stattgefunden hat. Also wir sprechen auf der einen Seite von einem Übergang von einer, sagen wir mal, präindustrialisierten Gesellschaft, in gewisser Weise, dass China nach dem Tode Mao Zedongs immer noch war, hin zu einer industrialisierten Gesellschaft und vielleicht teilweise, manche sagen, wenn man die Innenstadt von Shanghai anschaut oder von Beijing, zu einer Konsumgesellschaft, zu einer postmodernen Konsumgesellschaft. Diesen Übergang. Wir haben eine massive Internationalisierung. Alleine in der Stadt Shanghai leben über 1 Million registrierte Ausländer. Auch das war in China, zumindest unter Mao, in früheren Epochen nicht ungewöhnlich, aber zumindest unter Mao relativ ungewöhnlich. Wir haben aber auch dann natürlich damit einhergehende Probleme, die man sich auch vorstellen kann, wenn man diese Riesenstädte sieht. Auf der einen Seite eine soziale Polarisierung, werde ich noch dazu kommen, Umweltprobleme, auch da werde ich kurz dazu kommen, und andere soziale, politische und gesellschaftliche Herausforderungen, die eben diese riesigen Städte, die auch in China ein Novum darstellen, in dieser Form und in dieser Größe ein Novum darstellen, in diesem sehr bevölkerungsreichen Land, die auch doch eigene Herausforderungen mit sich bringen, ungelöste Probleme, auf die man keine richtige Antwort im Moment noch hat. Dazu werde ich gleich, wie gesagt, kommen. Diese Wandlungsprozesse, die wir hier sehen, meine ich, kann man nicht alleine aus der Binnenperspektive begreifen. Was sich hier abgespielt hat, also in diesen Übergängen, ist der schnellste Prozess einer wirtschaftlichen Entwicklung in der Weltgeschichte. Das heißt, es schließt auch die Wachstumsraten Englands in der industriellen Revolution ein. Kein Land und keine Weltregion ist derart massiv und so schnell gewachsen wie China in den vergangenen 35 Jahren. Darüber kann man lange diskutieren, dafür gibt es auch Gründe. Nur um auf eines hinzuweisen. Man kann sagen, wir sind im Moment, vielleicht bewegen wir uns nicht auf einen historischen Ausnahmezustand zu, sondern nach der Ansicht nicht weniger Wirtschaftshistoriker, die im globalen Rahmen operieren, kommen wir vielleicht wieder zu einem gewissen Normalzustand der Weltgesellschaft und vor allem der Weltwirtschaft zurück. Nämlich, sehen Sie, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war China bei weitem die größte Wirtschaft der Erde. Und zwar relativ kontinuierlich. Von der Bronzezeit bis 1820, 1830, bis dahin war China eigentlich der größte Wirtschaftsraum der Erde. Und dann bricht dieses Muster durch die industrielle Revolution und natürlich die westlichen Staaten erheben sich sehr schnell. Und in einem Zeitraum, den wir vielleicht oder viele von uns als prägend erlebt haben, war es ja noch so, dass also einzelne europäische Nationalstaaten wirtschaftlich gesehen, vom Bruttoinlandsprodukt her gesehen, wesentlich größer waren als China. Und ich glaube also von dieser Welt haben wir uns schon verabschiedet und wir werden uns auch wahrscheinlich alle Voraussicht nach weiter davon entfernen, also von dieser sehr auf den Nordatlantik oder dieses goldene Dreieck, Japan, Westeuropa, Nordwesteuropa und Nordamerika, auf dieses Dreieck zentrierten Weltwirtschaft, sondern wir haben es mit einer Weltwirtschaft zu tun, die sich immer stärker ausdifferenziert, was auch wieder nicht besonders verwunderlich ist, weil die bevölkerungsreichen Teile der Welt eben in anderen Weltregionen, Ostasien, Südasien und so weiter liegen und Südostasien. Also das nur als Hintergrund, also vor dieser enormen Transformation, wie schnell also sich die Welt wieder vielleicht zu diesem wirtschaftlichen Normalzustand entwickelt, mag also als diese Grundmelodie, die hinter den Entwicklungen, diesen erstaunlichen Transformationen schwingt, wie ich sie eingangs beschrieben habe. Nun habe ich aber gesagt, also Städte sind kein natürlich historisches Novum in China, aber Städte in diesem Ausmaß sind in der Tat ungekannt, auch in der chinesischen Welt. Und noch hier, um uns zu zeigen, die Einwohnerzahlen von Städten im Jahre 1990 und 2015. Wir sehen, dass also Peking noch vor 25 Jahren 6 Millionen Einwohner hatte. Das ist eine Stadt, die eigentlich noch im Westen nicht jeden Rahmen sprengen würde. Also Paris, der Großraum Paris hat, ich glaube, 12 Millionen Einwohner, London auch 10 Millionen Einwohner. Also das sind Städte von einer Größenordnung, die noch irgendwie vergleichbar sind mit europäischen Städten. Diese Einwohnerzahl ist auf 21 Millionen registrierte Einwohner angestiegen. Und dann gibt es noch eine Dunkelziffer von etwa 25 bis sogar 50%, die man an Wanderarbeitern, die illegal sich in der Stadt aufhalten, sodass die echte Bevölkerungszahl Pekings jenseits der 30 Millionen liegen dürfte. Ähnlich Shanghai, also Shanghai haben wir Zahlen also im Jahre 1990 von 7 Millionen und diese Größe ist auf 23 Millionen angewachsen und eben Städte wie Tianjin, also diese sag mal, zweite Liga von 5 Millionen auf 10 Millionen. Man könnte das noch weiterspinnen, aber Sie sehen, also wir haben es mit urbanen Größen zu tun, Größenverhältnissen zu tun, die alleine von der Einwohnerzahl natürlich dann gewisses neues historisches Terrain betreten. Sie sind noch vergleichbar mit urbanen Konglomeraten wie Tokio, also Kanto, die Ebene um Tokio herum, oder Mexico City. Aber es gibt schon Planspiele in China, und da werde ich am Schluss noch dazu kommen, also urbane Konglomerate zu Strukturen mit etwa 100 Millionen Einwohnern auszubauen. Das wäre natürlich dann eine neue Dimension. Ob es wünschenswert ist, ist eine Frage. Ob es möglich ist, ist eine andere Frage. Ob es nachhaltig ist, ist die dritte Frage natürlich. Ja. So, Einwohnerzahl ist nach oben gegangen, aber Sie sehen es also Satellitenbilder von Peking im Jahre 2000, 2009. Das operierte mit Mikrowellenstrahlung. Also welche Arten von also bebaute Flächen lassen sich über Mikrowellenstrahlung auch aus dem All messen? Und hier sieht man also, dass die bebaute Fläche in Peking alleine zwischen 2000 und 2009 sich vervierfacht hatte. Es wurde nochmal ein weiteres Viertel dazugebaut in den letzten 6 Jahren. Das heißt also, jetzt haben wir es schon mit einer Verfünffachung Pekings zu tun. Also die Stadt wurde also auch infrastrukturell mit mehreren Autobahnringen durchzogen. Es gab also den ersten und zweiten Ring schon sehr lange. Der dritte Ring wurde in den 80er Jahren gebaut und mittlerweile sind wir beim sechsten Ring, der schon, glaube ich, einen Umfang von 130 Kilometern hat. Und es gibt schon die Planspiele für den siebten Ring. Also das heißt also territoriales Wachstum, das sich aber, und das ist interessant, nicht alleine aus dem Bevölkerungswachstum erklären lässt, sondern auch noch aufgrund einer signifikanten Vergrößerung der Wohnfläche pro Kopf. In Shanghai zum Beispiel im Jahre wieder, wenn wir immer 1990 in diesem großen Sprung bis 2010 vergleichen, Shanghai stand in dem typischen Einwohner 1990, dem durchschnittlichen Shanghainesen, wie man das so sagt, standen 7 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Das heißt, sehr häufig wurde eine gesamte dreiköpfige oder vierköpfige Familie lebte in einem großen Zimmer, das war sehr häufig der Fall, oder in 2 kleinen Zimmern. Mittlerweile ist die Quadratmeterzahl doch auf 24 Quadratmeter pro Kopf angestiegen. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Das wären also etwa 70 Quadratmeter für eine dreiköpfige Familie. Also das Gros der chinesischen Familien, vor allem in den urbanen Gebieten, ist dreiköpfig aufgrund der Ein-Kind-Politik. Aber für eine vierköpfige Familie wären das schon 100 Quadratmeter. Also das lässt sich durchaus vergleichen mit Werten in vielen westlichen Städten. Also wir haben also diesen großen Zuwachs an Wohnfläche, wir haben einen großen Zuwachs an Bevölkerungszahlen und wir haben ja damit verbunden auch eine neue Rolle der Städte und ein neues Selbstverständnis der Städte. Um das einzuordnen, um das besser definieren zu können, muss ich der Versuchung entliegen, um kurz in die Geschichte zu gehen und wieder zurückzuschreiten und mal einen ganz kleinen Ausritt in die Vorvergangenheit, also die vormoderne Vergangenheit zu wagen. Hier ist die chinesische Stadt Chang'an, die schon vor 2000 Jahren über 1 Million Einwohner hatte, die auch im Jahre 600 oder 700, als Paris die größte europäische Stadt mit 50.000 Einwohnern war, 1 Million offizielle Einwohner hatte, vielleicht aber auch deutlich mehr Einwohner hatte. Man sieht, es gab also schon lange relativ oder sehr, sehr große Städte. Das spiegelt eben auch die wirtschaftliche Bedeutung und die wirtschaftliche Zentralstellung im globalen Gefüge der damaligen Zeit wider. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in der chinesischen Vergangenheit vor allem vor dem 20. Jahrhundert, aber bis heute die chinesische Stadt eine andere Rolle spielt. Eine Stadt lag immer unter übergeordneten Verwaltungsstrukturen. Also es gab kein freies Patriziat, wie das sich in Europa teilweise in der Antike, aber dann vor allem auch nach der Entwicklung des 12. Jahrhunderts sich vor allem wieder abzeichnete, also in der Urbanisierungswelle, die wesentliche Teile Europas nach dem 12. Jahrhundert kennzeichnete. Also damit lässt sich das nicht vergleichen. Aber Städte waren wirtschaftliche Zentren, sie waren auch Zentren des Konsums, des Elitenkonsums und sie waren auch, sehr wichtig, internationale Begegnungszentren. Und vielleicht auch in einem Ausmaß, den die europäische Geschichte und die Geschichte der europäischen Stadt im Zeitalter der Vormoderne nicht in dieser Form kennt. Hier zum Beispiel die chinesische Stadt Hangzhou, etwas südlich von Shanghai gelegen. Das sind 2 Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Nicht aus dem 19. Jahrhundert, nicht aus dem 20. Jahrhundert. Eine Moschee und eine christliche Kirche, damals also von Jesuitenpatern gebaut, die auch eine signifikante christliche Gemeinde beherbergte. Dann, wenn man sich Europa anschaut im 17. Jahrhundert, würde mir keine vergleichbare Präsenz eines massiv anderen Kulturkreises einfallen in den Innenstädten. Natürlich gab es Manifestationen anderer monotheistischer Religionen, also jüdische Tempel, teilweise auch Moscheen in Spanien. Aber das war ja immer noch ein Kulturkreis, der eigentlich sehr verwandt ist und auch geografisch in den Epizentren sehr nahe liegt. Ja, aber also wirklich solche Manifestationen sehr weit entfernter Religionen und eine derartige Präsenz von ja, global vernetzten gesellschaftlichen Pluralismus und religiösen Pluralismus ist bemerkenswert im 17. Jahrhundert, wird oftmals unterschätzt in Bildern, die man von China eben hat, als diese Mauerzivilisation, als das Land, das riesige Reich, das sich irgendwie in sich selbst verkroch und mit der Welt nichts zu tun haben wollte. Das ist vielleicht für Teile der chinesischen Geschichte wahr, für das 19. Jahrhundert mit Abstrichen, aber es kennzeichnet nicht die chinesische Zivilisation an sich. Und ich glaube, erst wenn man das sich gegenwärtigt, also diese historischen Grundmuster, kann man auch die Rolle und sagen wir mal diese neue Urbanisierungswelle historisch einordnen. Was man auch machen muss, allerdings, Um sich diesen Boom der letzten 30 Jahre anzuschauen, muss man auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts schauen. Die ist natürlich wesentlich länger als die Geschichte des chinesischen Kommunismus als Herrschaftspartei. Aber vor allem unter Mao muss man sich also die Rolle der Städte anschauen, um einordnen zu können, was danach geschah. Und zwar gerade um einordnen zu können, welche Rolle die Stadt spielt, welche Hoffnungen sich mit der Stadt verbinden, welche Utopien und welche Visionen sich mit der chinesischen Stadt unbedingt verbinden. Unter Mao kann man ja eigentlich mit Fug und Recht sagen, dass die Stadt keine hohe Priorität genoss. Mao war jemand, der sehr stark vom Lande aus dachte. Also das gilt für weite Kreise der chinesischen kommunistischen Partei, liegt auch bedingt in der Frühphase des chinesischen Kommunismus, also eigentlich letztendlich eine Bauerngerilla, die vom Lande aus die japanischen Invasoren im Zweiten Weltkrieg bekämpfte und auch dann den Bürgerkrieg führte vom Lande aus und dann erst die Stadt einnahm. Das heißt also, der urbanen Konsum wurde wesentlich weniger Raum eingeräumt als etwa in den osteuropäischen kommunistischen Ländern, urbanen Lebensweisen und so weiter auch wesentlich weniger Freiraum gewährt. Also dieses Bild des homogenen Chinesen, das im Kalten Krieg auftauchte, ist eigentlich auch gar nicht so absurd. Also damals war also das städtische Leben sehr stark reduziert auf bestimmte Arbeitsvereinheiten. Das nennt sich Danwei im Chinesischen. Das heißt also, bestimmte Produktionseinheiten, zum Beispiel eine Fabrik, gestaltete das gesamte Leben. Wenn man heiraten wollte, war das im Rahmen dieser Fabrikleitung möglich. Wenn man einkaufen ging und so weiter, sehr viel war eben in diesen Arbeitseinheiten geordnet. Und das alltägliche Leben in den Städten war eigentlich relativ grau. Der Lebensstandard war nicht besonders hoch, vielleicht etwas höher als auf dem Land, aber es war jedenfalls keine Struktur und keine politische Kultur, die sich an dem Erfolg der Städte als sichtbare, sagen wir, Tempel einer erfolgreichen Modernisierung maß. Der Maoismus wollte vor allem auch eine erfolgreiche Modernisierung auf dem Lande schaffen. Und nach dem Tode Maos kam es zu innerparteilichen, sagen wir, Streitigkeiten und eine weitere Figur, Deng Xiaoping, kam an die Macht, der eigentlich eine ganz andere Vision des chinesischen Kommunismus vertrat. Alleine Mao und Deng zu vergleichen, könnte man natürlich ein ganzes Semester darüber sprechen. Essentiell hier ist mit dem Blick auf die Stadt, dass nun der Stadt große Priorität eingeräumt wurde. Es gab eine Frühphase der Modernisierung, die auch das Lande betraf, aber die frühen Reformen Deng Xiaopings galten vor allem auch den Küstenstädten. Es wurden schon im Jahre 1979 6 ökonomische Sonderzonen eingerichtet. Und dann 1984 nochmal 14 Städte zu ökonomischen Sonderzonen erklärt. Und in diesen Sonderzonen sollte sich das neue Projekt der kommunistischen Partei verwirklichen. Und was war denn der Kern dieses Projektes? Das war in gewisser Weise ein pragmatischer Kommunismus, der interessanterweise ideologisch in gewisser Weise stärker zu Karl Marx zurückkehrte, als es Mao selbst tat. Und zwar deswegen, weil die These war, wahren Kommunismus kann man nur nach einer Phase des Kapitalismus erreichen. Natürlich wollte Deng nicht also abtreten als kommunistischer Herrscher, sondern es war das Credo, man muss eine Phase der Marktwirtschaft erlauben unter der Ägide der kommunistischen Herrschaft. Und in dieser Phase der Marktwirtschaft wird Reichtum generiert, wird auch nationale Bedeutung generiert und dann irgendwann wird umverteilt. Also hier diese Aussage, Sozialismus bedeutet nicht gleichermaßen arm zu sein, ja, sodass man eben das sagte, also erstmal muss eine marktwirtschaftliche Öffnung, die sich auf die Städte verdichtet, Reichtum in dem Land generieren, der dann irgendwann umverteilt wird. Das ist bis heute in gewisser Weise die offizielle Regierungsideologie. Und vor dieser Ideologie vollzog sich die wirtschaftliche und teilweise auch politische Öffnung, soweit man von einer Öffnung sprechen kann. Wirtschaftlich auf jeden Fall. Ja. Ob sich das Volk, ob sich die chinesische Bevölkerung dieser Ideologie unbedingt anschließt oder Anschluss ist gar nicht so wichtig, das ist jetzt sekundär. Aber eines muss man berücksichtigen, sagen wir mal, es gibt einen soziopolitischen und auch gesamtgesellschaftlichen Konsens, der sich darauf richtet, dass man in gewisser Weise die Einheit im Lande wahrt, dass immer weitere Teile der Bevölkerung in Abstrichen, in verschiedenen Abstufungen Zugang zu Wohlstand und Reichtum bekommen, dass sich die Lebensverhältnisse bessern und dass dies unter der Ägide einer, naja, sagen wir mal, einer zentralistischen, auch nicht demokratischen Kultur im Sinne eines Mehrparteiensystems geschieht. Ja? Also diese Wandlung, dieser gesellschaftliche Konsens prägt die chinesischen Städte bis zum heutigen Tage. Also nochmal zu sagen, der Aufstieg Chinas durch wirtschaftliche Entwicklung, durch wirtschaftliche Öffnung zu globaler Bedeutung, also der Aufstieg zu einer Wirtschaftsmacht und vielleicht auch politischer Macht und damit aber auch verbunden der Zugang immer weiterer Bevölkerungsteile zu Konsum, zu einer Verbesserung des Lebensstandards. Ja, wie wird das ausgedrückt? Wie drückt sich das, sagen wir, aus im städtebaulichen Bereich? dieses Experimentieren mit neuen Formen der Architektur, ja, also teilweise sehr verspielten Formen. Also manche Architekten bezeichnen auch die chinesischen Städte der Gegenwart als die Museen des 21. Jahrhunderts. Das ist der Südbahnhof der Stadt Shanghai. Also man sieht also, der zeltartig gebaut ist und also neue Formen der Architektur zeigen soll. Nun ist die Frage, wie soll man das einordnen? Ganz klar, also soll hier architektonisch so eine gewisse Weltbedeutung, Wohlstand, aber auch Einfluss ausgedrückt werden. Vielleicht soll auch ausgedrückt werden, dass man hier im Brennpunkt, im Brennspiegel der weltwirtschaftlichen Entwicklung ist. Kann man das als Verwestlichung bezeichnen? Also ich würde sagen, nein. Natürlich sind diese modernen Formen der Architektur nicht traditionalistisch und da komme ich gleich noch dazu. Aber gleichzeitig ist man schon mittlerweile in der Größe und der Struktur der Städte in einer Form angelangt und in einer Dimension angelangt, die eigentlich den Westen als Referenzraum, als Quelle von Beispielen unmöglich macht. Angesichts der Größenverhältnisse. Es gibt natürlich also auch europäisierende Elemente in chinesischen Städten, die praktisch so als Beiklang urbanen Städtebaus immer wieder eingebaut sind. Hier ist zum Beispiel die Thames Town in Songjiang in der Nähe von Shanghai. Also man sieht, also da hat man eine englische Kleinstadt nachgebaut und hoffte, dass der chinesische Mittelstand dorthin zog, weil man Lust hatte, mal wie in einer englischen Kleinstadt zu leben. Hat leider nicht besonders gut geklappt, also wenige Leute sind da hingezogen, aus welchen Gründen auch immer, ist vielleicht zu weit vom Stadtzentrum entfernt. Es gehen aber Heerscharen von Touristen bei gutem Wetter dahin und lassen sich dann ablichten und machen Fotos oder trinken mal einen englischen Tee. Es ist aber kein Disneyland oder sowas, es ist ein echtes Wohnviertel, das so gebaut wurde. Oder auch hier das holländische Viertel in Suzhou, das ist eine Stadt nicht so weit von Shanghai entfernt. Auch nach holländischem Beispiel etwas besser bevölkert, aber wie gesagt, auch das kann man nicht als Europäisierung bezeichnen. Oder auch hier, das ist einfach ein spielerisches Element, mit dem bestimmte Formen von Architektur nachgebaut werden. Es gibt auch eine deutsche Stadt in Anting in der Nähe von Shanghai und auch weitere Anklänge an europäische Struktur. Aber wie gesagt, das sind also Anklänge an das alte Europa, an die europäischen Innenstädte, die bewusst irgendwo in Vorstädte gebaut werden, in der Hoffnung, Investoren und immobilienkaufwillige, wohlstandsnahe Schichten anzuziehen. Die großen Städte, also die großen Innenstädte, sehen dann eher so aus, also wie hier Peking. Also man sieht, dass auch der Verkehr ein ungelöstes Problem ist, dem sich auch die Städte nicht entziehen können. Also es gibt verschiedene auch Möglichkeiten, mit diesem Verkehr umzugehen. In einer Stadt wie Peking zum Beispiel ist es an bestimmten Tagen nur erlaubt, mit Nummernschildern mit geraden Zahlen zu fahren, an anderen Tagen mit ungeraden Endziffern zu fahren. Städte wie Shanghai führen eine Lotterie ein oder verkaufen Nummernschilder, also Zulassungen für Autos für sehr viel Geld, weil ansonsten der Verkehr aus allen Nähten platzt. Ja, trotz der eigentlich massiven Investitionen, 8% des Bruttoinlandproduktes pro Jahr im Durchschnitt in Infrastrukturbau, aber aufgrund dieser massiven Bevölkerungsentwicklung ist es trotzdem ein bedeutendes Verkehrsproblem, das vielleicht nicht so groß ist wie in Indien, auch nicht so groß ist wie in anderen Städten Südasiens und Zentralasiens, aber dennoch seine eigenen Herausforderungen hat. Wenn man sich jetzt so eine Struktur anschaut wie diese, drängen sich ja verschiedene Fragen aus. Also A, was passiert mit der Gesellschaft, werde ich gleich dazu kommen. Aber die zweite Frage, die damit vielleicht auch verbunden ist oder damit verbindbar ist, ist auch die Frage, wie steht solch eine Stadt eigentlich zu der eigenen Geschichte, in welcher Form erlebt man die Geschichte und die eigene Vergangenheit. Ja? In Europa hat man sich ja eigentlich, würde ich sagen, städtebaulich im Wesentlichen darauf geeinigt, also dass Innenstädte sehr häufig als historischer Kern bewahrt werden, aus welcher Zeit auch immer, in Paris eher im 19. Jahrhundert, in anderen Städten aus älteren Epochen, und die Vorstädte dann also modern architektonisch gebaut werden. In China ist das interessanterweise nicht der Fall und war sehr historisch gewachsene Innenstädte wurden teilweise in den letzten 20 oder 30 Jahren systematisch beiseite geräumt. Das sind die sogenannten Hutongs in Peking. Die Hutongs in Peking kommen aus der frühen Ming-Zeit, das ist etwa das 15. Jahrhundert, teilweise auch aus dem 14. Jahrhundert. Und Peking hatte die größte intakte und erhaltene Altstadt Ostasiens. Wenn ich sage hatte, war das kein Versprecher, weil in der Tat, also in den letzten 20 Jahren wurden also diese Hutongs zum großen Teil abgeräumt und einfach mit Bulldozer weggeräumt. Und eben dieses Stadtbild ist entstanden, also das mit großen Ringbahnen, Hochhäusern und so weiter von diesen geprägt ist. Es gibt noch einige Hutongs, die noch da sind. Teilweise werden die auch bewusst erhalten. Es gibt zum Beispiel einen Park namens Hochhai, wo also auch als Touristenattraktion noch diese Altstadt erhalten wurde. Aber sonst wurde das beseitigt. Und da steht Peking nicht alleine, sondern sehr viele andere Städte sind diesem Beispiel gefolgt. Jetzt kann man das vielleicht aus zwei verschiedenen Perspektiven erklären. Das eine wäre, Naja, das ist vielleicht eine Mentalität, die einem gewissen Entwicklungsstadium entspricht, also wie Deutschland in den 60er Jahren oder 50er Jahren auch als sehr viel historische Substanz geopfert wurde, dem Modernisierungswillen. Man kann aber sagen, dass es in China schon eine Tradition hat, gewisserweise. Der jesuitische Missionar Matteo Ricci, der sich im 17. Jahrhundert in China aufhielt, stellte schon damals fest, dass es eigentlich sehr viel weniger historische Substanz gäbe als in Europa und wunderte sich schon aufgrund dieser alten Zivilisation. Das erklärt sich dadurch, dass in China sehr häufig Holzbauweise früher benutzt wurde und dass vielleicht auch das Verhältnis zum gelebten historischen Erbe in Innenstädten anders ist, lockerer ist. Man hat also keine Angst vor Veränderung. Und ich glaube, das gilt auch besonders für das China des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts. Man hat so viele massive Einbrüche erlebt seit dem 19. Jahrhundert. Jeder Dekade war anders unterworfen, dass man eigentlich keine Angst hat vor Veränderungen. Und deswegen auch sich mit einer relativen Leichtigkeit von diesem historischen Erbe trennt. Das haben eigentlich große Teile der Bevölkerung unterstützt. Also diesen Abriss dieser Hutongs zum Beispiel in Peking wurde, ja, wie gesagt, stark unterstützt. Es gab einzelne Fälle, zum Beispiel ein Künstler in den 90er Jahren, der dann immer wieder auf solche Baustellen ging und wieder ein Haus dann reparierte, das also halb über Nacht, also dann wieder ein paar Bretter annagelte als Symbol. Und am nächsten Tag wurde natürlich das ganze Haus dann beseitigt, ja. Also das ist das eine, also wie steht man zur eigenen Geschichte? Es gibt natürlich eine starke historisch oder definierte Identität in China, aber auf der anderen Seite heißt das nicht, dass man unbedingt also großflächige Manifestationen der Vergangenheit bewahren möchte. Einzelne Gebäude ja, interessanterweise sehr häufig die Stadtmauern, das ist ein anderes Thema, das wir aus Zeitgründen besser ausklammern, aber auch, wie gesagt, mit einer relativ lockeren Art und Weise mit dem historischen Erbe umzugehen. Zweitens, wie sieht das gesellschaftlich aus? Nun habe ich ja gesagt, also der politische Konsens, der China in den letzten 20, 30 Jahren prägte und vielleicht auch zusammenhielt, war stark auf einen Konsum orientiert und auch Zugang zu besseren Lebenschancen und besseren Lebensbedingungen für breitere Teile der Bevölkerung. Also das prägt auch die chinesischen Innenstädte mit globalen Marken, also Toyota, Adidas und so weiter. Und man sieht auch die Szenen aus einer Konsumgesellschaft, die sich wie jede Konsumgesellschaft in gewisser Weise ausdifferenziert. Also hier die Elitengesellschaft, die natürlich eigene Formen des Konsums von Ressorthotels bis hin zu Spitzenrestaurants, Sternerestaurants dann genießen kann in verschiedenen Städten. Oder aber auch die Supermärkte, die also etwas billiger sind, aber die breiteren Bevölkerungsschichten Zugang zu eben Smartphones und auch zu Konsum bieten, ja. Das heißt also, diese Arten einer Konsumgesellschaft waren sehr lange auch ein Magnet, der immer stärkere Teile der Bevölkerung in die Städte zog. Und das ist auch teilweise eine Entwicklung, die dahinter ist, also hinter diesem enormen Wachstum der Städte. Dann stellt sich die Frage, ja, wie geht die chinesische Gesellschaft damit um und welche Folgen hat das? Ich erwähnte das schon eingangs, dass es einerseits eine sehr horizontale Differenzierung gab. Also in China sehen Sie mittlerweile alle möglichen Subkulturen in den großen Städten. Von Punks bis zu Hip-Hoppern und eine Luxusgesellschaft und andere, eher also hippieartige Subgesellschaften und so weiter. Also eine horizontale Differenzierung. Man sieht aber auch eine soziale Differenzierung, stärkere soziale Gegensätze. Ja. Der Lebensstandard ist gestiegen für breite Teile der Bevölkerung, aber es gibt natürlich auch die Verlierer der Modernisierung. Eine Art und Weise, das zu messen, wirtschaftswissenschaftlich oder auch soziologisch, ist der sogenannte Gini-Index, der das Verhältnis der Lebensweise der einkommensstärksten 10% der Bevölkerung zu den 10% einkommensschwächsten Teilen der Bevölkerung misst. Und da kann man sehen, dass also, wenn man sich diesen Gini-Index in den letzten 30 oder 40 Jahren anschaut, dass China von einer der egalitärsten Gesellschaften auf dem Planeten zu einer Gesellschaft mit den höchsten Werten an sozialer Ungleichheit angestiegen ist, innerhalb von 30 bis 40 Jahren. Also auch erstaunlich, wie eine Gesellschaft und eine politische Struktur diesen Wandel verkraftet. Also unter Mao waren letztendlich die Einkommensunterschiede zwischen den sogenannten Oberschichten und den sogenannten Unterschichten verschwindend gering. Und heutzutage sehen Sie Lamborghinis und Ferraris auf der Straße und neben dabei natürlich auch Wanderarbeiter, die sehr wenig zu essen haben. Diese soziale Ausdifferenzierung war im innerasiatischen Vergleich und der schließt viele Gesellschaften mit einer großen sozialen Ausdifferenzierung ein. Da ist China sogar ein Spitzenreiter. Das heißt also, wie kann man sich einen gesellschaftlichen Konsens hier vorstellen unter diesen Bedingungen? Eine riesige Stadt, soziale Ausdifferenzierung, Massengesellschaft und Massengesellschaft, die man teilweise auch visuell erleben kann. Also hier keine ungewöhnliche Szene vor dem chinesischen Neujahr, also in Zeit der Hauptreisetätigkeiten, also wenn viele Chinesen nach Hause fahren wollen oder auch bei schönem Wetter auf der chinesischen Mauer in der Nähe von Peking, also wenn man einen romantischen Ausflug in die Berge machen möchte. Aber hier ein Schwimmbad in Sichuan, also ein Schwimmbecken. Man sieht nur das Wasser nicht, aber naja, ein paar Tropfen sind für jeden da. Also diese Arten von Massengesellschaft sind auch in China in dieser Form, in dieser Größenordnung ein historisches Novum. Es gab natürlich immer bevölkerungsreiche Städte, es gab immer sehr dichte Lebensverhältnisse, schon lange zurückreichend, nicht nur 100 Jahre, sondern auch schon 1000 Jahre. Aber dennoch, also diese Art von Massengesellschaft ist ein historisches Novum. Das heißt also, wie wirkt sich das gesellschaftlich aus? Gibt es einen hohen Grad von sozialer Ordnung? Würde man vielleicht vermuten, aber wenn Sie mal in China Bus gefahren sind oder Auto gefahren sind, dann würden Sie auch eher sehen, also dass diese Szenen nicht so ganz unalltäglich sind. Also Verkehrsregeln gelten jetzt vielleicht nicht unbedingt zu 100% an jeder Ecke, sondern man nimmt auch eben sehr viel selbst in die Hand. Und wenn Sie in einen Bus einsteigen wollen, müssen Sie sich sehr stark beeilen, weil auch andere Personen wollen diesen Bus einsteigen und gerne einen Sitzplatz ergattern, sodass also doch man sehr schnell mit den Armen zu rudern beginnt, um dann eben auch reinzukommen. Das heißt also, soziale Ordnung ist nicht besonders stark ausgeprägt. Man könnte noch weitere Beispiele finden, aber aus Zeitgründen muss ich das kurz überspringen. Aber interessanterweise, was würde man jetzt erwarten? Eine völlige Desintegration, ein Verlust von Ethos und damit vielleicht auch ein Verlust von gelebter Sicherheit. Ja, also ein massives Anspringen der Kriminalitätsrate. Nun, jetzt, wenn wir mal vergleichen, die Kriminalitätsrate in China und in den USA, sehen wir also, dass in puncto Gewaltverbrechen, Raub und Mord, natürlich registrierte Verbrechen, offiziell registrierte Verbrechen, China also eine weitaus geringere Kriminalitätsrate zu verzeichnen hat, als es die USA haben. Ja. Es mag sein, dass diese Statistiken, die offiziellen Statistiken, nicht die gesamte Wahrheit sprechen, aber sagen wir mal, aus persönlich gelebten oder erlebten Erfahrungen kann ich auch bestätigen, also dass chinesische Großstädte relativ sicher sind, und zwar nicht nur für westliche Besucher, sondern eigentlich auch für die allgemeine Bevölkerung sicherlich sicherer, als viele amerikanische Innenstädte oder auch Vorstädte sind. Das ist so. In der Tat ist es also so, dass die Kriminalitätsrate in China signifikant niedriger ist. Das heißt, etwas hält diese Gesellschaft zusammen. Auf der einen Seite kann man vielleicht kulturalistisch argumentieren und sagen, es gibt noch so ein starkes Familienethos, also der potenzielle Verbrecher hat dann doch Angst, Schande über seine oder über ihre Familie zu bringen. Und es lassen sich dadurch, durch diese starken Familienbanden, viele Menschen, die das Potenzial hätten, Verbrechen zu begehen, vielleicht eher davon abhalten. Das mag sein. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist eben genau dieser Konsens auf gemeinsames Wachstum, dieses Heilsversprechen der Marktwirtschaft, ja, dieses Heilsversprechen eines wachsenden Konsums, eines Zugangs zu Konsums für immer breitere Bevölkerungsschichten, der bis jetzt die Gesellschaft relativ intakt gehalten hat. Trotz dieser urbanen Konglomerate, trotz dieser riesigen Strukturen, die man sich eigentlich jetzt gesellschaftlich und ordnungspolitisch kaum noch vorzustellen vermag. Das lasse ich im Raum stehen. Also ich glaube, dass in der Tat also dieses Versprechen und diese Utopie, die mit den chinesischen Städten verbunden ist, da auch viel damit zu tun haben. Dennoch gibt es, vor allem in den letzten 5 Jahren, doch auch gewisse Enttäuschungen. Es gibt zum Beispiel auf der Seite der unteren Schichten der Arbeitsmigranten, die etwa 250 Millionen bis 300 Millionen stark sind. Das heißt, Wanderarbeiter, die in den Städten weit ab, teilweise fernab von ihrer Heimat, ihr Glück suchen, ja, auf Baustellen arbeiten, die vom Lande kommen. Da gibt es mittlerweile größere Formen von Unzufriedenheiten und aber auch größere Möglichkeiten, diese Unzufriedenheit auch zu artikulieren. Nur bevor ich dazu komme, noch eine Statistik. Man sieht also 250, vielleicht auch 300 Millionen Wanderarbeiter. China ist ja etwa so groß wie die USA. Also das heißt, das wäre ungefähr, muss man sich das so vorstellen, dass die gesamte Bevölkerung der USA auf dem Territorium der USA als Wanderarbeiter hin und her zieht. Ja, so, das ist ungefähr die Größenverhältnisse der chinesischen Wanderarbeiter. Aber auch hier muss man sagen, die Lebensverhältnisse haben sich grosso modo verbessert. Die Einkommensverhältnisse der Wanderarbeiter, Löhne haben sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht bis verfünffacht. Die Lebensverhältnisse sind zwar nicht besonders gut, aber dennoch ist der Lebensstandard gestiegen, interessanterweise. Zweitens hat auch der Staat etwas zumindest getan für die Bildung der Kinder von Wanderarbeitern. Also Shanghai, Peking und andere Städte haben Schulen eingerichtet für Kinder aus Wanderarbeitern, teilweise getrennt, teilweise jetzt auch integriert, sodass zum Beispiel in Peking, ich glaube, 48%, das ist eine horrende Zahl, 48% der eingeschulten Grundschüler, frisch eingeschulten Grundschüler, Wanderarbeiter sind. Also das sind etwa 470.000 Menschen, ja, 470.000 Kinder, die Kinder von Wanderarbeitern sind, die eigentlich gar nicht in Peking eine Residenz haben. Da kommen wir dazu, dass dieses sogenannte HUKO-System, HUKO ist so eine Art von Registrierungsnummer. Und entweder ist man Städter oder man ist Landbewohner und es ist sehr schwer, eben ein HUKO einer Stadt wie Shanghai zu bekommen und sehr begehrt. Dennoch gibt es gewisse Nachteile für die Menschen, die keinen Shanghai-HUKO haben, also keine offiziellen Stadtbewohner sind. Und es gärt und es gibt also doch schon auch unter den Wanderarbeitern gewisse Formen von Unzufriedenheit, die sich auch langsam artikulieren, vor allem über Smartphones. Es gibt Studien dazu, wie Wanderarbeiter, weil sie eben im Durchschnitt etwa 30 bis 35 Jahre alt sind, wesentlich besser vernetzt sind als ihre Arbeitgeber und ebenso wesentlich besser Streiks und Boykotts und Protestaktionen organisieren können, ohne dass es ihre Arbeitgeber überhaupt mitbekommen, weil die eben mit diesen ganzen neuen Apps genauso schlecht zurechtkommen wie ich und insofern dann abgeschnitten sind von diesen Kommunikationsstrukturen. Das sind also der Druck auf die unteren Schichten. Dann gibt es natürlich aber auch die Mittelschichten. Die Mittelschichten gehörten zu den großen Gewinnern der Modernisierung der letzten 30 Jahre ganz eindeutig. Also wenn Sie den Shanghaier Mittelstand sehen, vor 30 Jahren war der Traum noch ein Motorrad, ein Kühlschrank, ein Elektroherd. Mittlerweile ist es doch schon ein Auto, eine Eigentumswohnung, Auslandsreisen und so weiter. Also auch diese chinesische Mittelschicht, die sich auch auf diesen Städten verdichtet, auch 300 bis 400 Millionen Menschen stark, deren Lebensstandard und Lebensweise sich doch langsam der westlichen annähert. Also das sind Menschen, die als auch, wie gesagt, Auslandstouristen sind, deren Kinder im Ausland studieren, sehr häufig im Westen. Aber auch hier wächst der Druck. Aus gewissen Gründen. A, weil sich das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt. B, weil es eine Überproduktion von Jungakademikern gibt. Und das hat damit zu tun, also dass die Zahl der chinesischen Studenten exponentiell gestiegen ist. China hat massiv in den Universitätssektor investiert. Während es im Jahre 1990 noch 800.000 Studenten gab, es heute schon knapp 27 Millionen gibt. Ja? Und diese 27 Millionen werden immer langsamer vom Arbeitsmarkt absorbiert. Sodass also, wenn Sie jetzt in einer chinesischen Großstadt graduieren, sehr häufig die Löhne der Jungabsolventen unter denen eines Taxifahrers liegen. Und das war vor 10 Jahren noch gar nicht der Fall. Das heißt also, diese Erwartungen dieser jungen Mittelschicht, also eigene Wohnung zu kaufen bei horrenden Immobilienpreisen übrigens, ja, oder auch einen Job zu finden, ja, bei einer immer stärkeren Konkurrenz und damit verbunden, also wenn man dieses beides nicht hat, also Job und Wohnung, dann eben einen Partner oder eine Partnerin zu finden, das wird immer schwieriger und das ist natürlich auch ein gewisses Unzufriedenheitspotenzial. Das kann sein, dass also diese Probleme später, wenn eine Wirtschaftskrise kommen sollte, eine größere Wirtschaftskrise kommen sollten, dass die sich als, naja, soziale und politische Unzufriedenheit auch mit dem Regierungssystem oder wirtschaftlichen und politischen Gesamtsituationen artikulieren. Nicht im Punkto Klassenkampf, also es gibt wenig Indizien, dass Wanderarbeiter und Mittelstand sich beäugen oder eigene schichtenspezifische Identitäten haben. Da gibt es wenig Indizien dafür, aber dass also beide Gruppen irgendwie weiter auf dieses Versprechen pochen, Wachstum des Lebensstandards, Steigerung der persönlichen Lebensverhältnisse und auch der Lebenschancen. Wenn diese Hoffnung irgendwann bricht oder zu der einer Desillusionierung sich wandelt, dann kann natürlich China auch gesellschaftliche Proteste und auch politische Wirren erleben, die wir auch in den letzten 30 oder 35 Jahren nicht erlebt haben. Es muss nicht so kommen, es hängt sehr viel auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Großwetterlage ab. Nur um noch auf eines hinzuweisen, also die urbanen Planungen oder die Regierung, wie geht die Regierung jetzt mit Städten um und auch mit diesem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Gesamtkonsens? Die Regierung setzt immer noch weiter ungebrochen auf Urbanisierung. 56% der chinesischen Bevölkerung leben mittlerweile in Städten. Es waren vor 30 Jahren noch etwa 20%, heute 56%. Man möchte aber, und da steht auch sehr stark die Weltbank dahinter, auf über 70% hochgehen. Und das steht eben hinter diesen Planungen, diese riesigen urbanen Konglomerate zu schaffen, wie eben diese Integration zwischen Beijing und Tianjin, also die etwa so 130 Kilometer auseinander liegen, wo also immer stärker, soll keine eigene Stadt werden, aber soll eine Art Ruhrgebiet werden, also eine verschiedene Verschachtelung stark wachsender Städte in einem Großraum und das ähnliche auch im Perlenflussdelta von Hongkong, wo man dann Konglomerationen von 100 oder 130 Millionen Menschen jeweils haben könnte. Das sind im Moment die Planspiele der Regierung, also deswegen auch nochmal für das politische Programm Chinas gilt weiterhin Urbanisierung als Kernrichtung für die Zukunft und letztlich auch als Fundament für den gesamtgesellschaftlichen Konsensus. Ja, damit schließe ich den Vortrag. Vielen Dank.
An diesem Wochenende haben wir uns mit dem Bau und der Zukunft von Städten beschäftigt. Heute ging es um Palästina und gerade um China. Professor Dominik Sachsenmeier referierte über eine Urbanisierungswelle in Asien, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Und am Vortag hörten wir Dietmar Brandes über Städte in Deutschland und Europa.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.